Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Patentschutz. Das höchste Gericht Indiens entscheidet gegen Novartis.
Man hat uns jetzt die Antwort gegeben. Diese Art von Innovationen sind nicht schützenswert in Indien,
sagt Paul Herling von Novartis. Einkaufstourismus. Den Schweizer Ladenbesitzern entgehen Milliarden.
Jeder vierte Schweizer geht jeden Monat mindestens einmal ins Ausland, um dort einzukaufen,
sagt Thomas Hochreutner vom Forschungsinstitut GfK. Und dann Abschied einer Vorzeigechefin.
Es ist jetzt so der Moment gekommen, wo ich glaube, wo eben ein neuer Impuls von außen mehr bringen kann, als ich den Eindruck habe, dass ich im Moment noch bringen kann.
Monika Ribar tritt als Chefin von Panalpina zurück. Ein Gespräch über Liebe zum Logistikgeschäft und Frauen in Spitzenpositionen. Im zweiten Teil der Sendung. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. 7 Jahre lang dauerte der Streit um den Patentschutz von Glivec, einem Krebsmedikament von Novartis. Nun hat das höchste indische Gericht entschieden, gegen Novartis, gegen den Patentschutz. Die Begründung, beim Hauptwirkstoff handle es sich bloß um eine neue Version eines bereits bestehenden Wirkstoffs. Die Folge, indische Pharmaunternehmen dürfen das Medikament nun kopieren und billig verkaufen. Für Novartis hält sich der finanzielle Schaden in Grenzen. Rund 95% der Krebspatientinnen und Patienten in Indien erhalten Glivec ohnehin gratis. Weshalb hat Novartis trotzdem so lange gekämpft? Das habe ich meinen Kollegen Thomas Oberer gefragt. Er verfolgt für uns die Pharmaindustrie.
Novartis wollte unbedingt Klarheit darüber, was man in Indien noch patentieren lassen kann und was eben nicht. Und die Antwort des obersten Gerichtes, die ist klar, nur echte, ganz klar neue Innovationen bekommen einen Patentschutz. Bei Glivec sei zu wenig Neues erkennbar, den indischen Richtern war es auch egal, dass Novartis in 40 anderen Ländern dasselbe Patent schützen lassen konnte.
Über das Medikament Glivec hinaus hat das Urteil weitreichende Konsequenzen, nicht nur für Novartis, sondern für die gesamte Pharmabranche.
Ja, Indien ist derzeit für die gesamte Pharmabranche ein heikles Land. Die Zukunft auf dem rasch wachsenden Milliardenmarkt Indien sieht nach diesem Urteil schlecht aus. Wer in Indien als internationaler Konzern seine Produkte verkaufen will, der kann sich eben nicht mehr sicher sein, dass sein Patent auch tatsächlich geschützt wird. So mussten vor kurzem auch Roche, Bayer und Pfizer Patentrückschläge in Indien hinnehmen. Die Generikaindustrie hat nach dem aktuellen Urteil jetzt die Nase vorn. Sie kann nicht nur in Indien, sondern auch zum Teil im Rest der Welt ihre Produkte jetzt einfacher vermarkten. Dagegen kann sich die Pharmabranche kaum noch wehren.
Indien ist ja bekannt für seine Generika-Branche. Hat der oberste Gerichtshof Indiens denn ein wirtschaftspolitisches Urteil gefällt?
Ja, das Urteil hat sicherlich einen politischen Beigeschmack, muss man sagen. Die Generika-Industrie ist in Indien groß und wichtig. Sie macht Milliardenumsätze, sorgt aber auch für eine günstige Versorgung für Menschen, die eben nicht so viel Geld haben. Somit ist natürlich auch der Schutz dieser Industrie für Indien wichtig, eben auch politisch wichtig. Die Generika-Industrie, die wächst ja jährlich um 13-14% und hat großes Potenzial für die Zukunft. Und man muss auch noch sehen, Indien hat sich zum Ziel gesetzt, künftig die Hälfte der Bevölkerung, das sind immerhin rund 600 Millionen Menschen, mit Gratismedikamenten zu versorgen. Und dazu braucht es eben günstige Generika. Das Urteil hat also sicherlich eine wirtschaftspolitische Komponente.
Im Unterschied zur Pharmabranche freuen sich ja auch Entwicklungsorganisationen über dieses Urteil. Sie sprechen von einem Sieg für kranke Menschen in armen Ländern. Ist es das?
Das Urteil fällt tatsächlich zugunsten all jener aus, die sich eben keine teuren Medikamente leisten können. Die Entwicklungsorganisationen jubeln deshalb auch, weil sie nun noch vermehrt in Indien günstige Generika kaufen können. Diese exportieren sie dann in Entwicklungsländer, um sie an Bedürftige dort abzugeben. Indien gilt deshalb heute schon als Apotheke der Welt, ist der größte Exporteur von Generika und diese Tendenz wird jetzt noch gestärkt. Die Pharmafirmen kritisieren dies, die Patienten seien die Verlierer, sagen sie, sei ein Patent nicht mehr genug lange geschützt, gäbe es eben keinen Anreiz, neue innovative Medikamente zu entwickeln und dann gäbe es schlussendlich auch nichts mehr zum Kopieren.
Ist die Sache damit nun erledigt oder könnte man den Streit nicht noch der Welthandelsorganisation WTO vorlegen?
Der Novartis-Fall könnte tatsächlich der WTO vorgelegt werden. Das müsste aber der Bund, das heißt die Eidgenossenschaft, machen. Doch so ein Verfahren ist politisch heikel und die Aussicht auf Erfolg, dass also die WTO sagt, ja, die Rechte von Novartis auf den Schutz des geistigen Eigentums, die sind verletzt. Die Aussichten auf Erfolg, die sind nicht sehr groß. Kommt dazu, dass die Schweiz derzeit mit Indien über einen Freihandelsvertrag verhandelt. Da könnte man die Kritik am aktuellen Urteil, so wünschen es zumindest die Pharmafirmen, da könnte man diese Kritik auch einbringen. Aber es ist kaum denkbar, dass der Bundesrat wegen dieses Medikamentenstreits den ganzen Freihandelsvertrag infrage stellt.
Informationen und Einschätzungen von Thomas Oberer. Dass viele Reiche und Superreiche ihr Geld in Steueroasen bunkern, das haben brave Steuerzahler schon immer irgendwie geahnt. Sie dürften sich nun bestätigt fühlen. Einem internationalen Journalistennetzwerk sind 2,5 Millionen Dokumente über geheime Geschäfte in Steueroasen zugespielt worden. Sie stammen von 2 der größten Treuhandfirmen der Welt, die Steuersparkonstrukte vermitteln. Und sie werfen ein grelles Licht auf das Geschäft von Offshore-Firmen, auch in der Schweiz. Maren Peters berichtet.
Die Enthüllungen haben ein gewaltiges Ausmaß. Weltweit sind Transaktionen von mehr als 100.000 Personen und Unternehmen in exotischen Steueroasen wie den Cayman-Inseln, Panama oder Samoa betroffen. Erste Veröffentlichungen diese Woche führen auch in die Schweiz. 70 Personen und 300 Firmen sind namentlich genannt. Auch die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse werden mit hunderten Trusts zur Steuervermeidung in Verbindung gebracht. Die Schweizer Bankiervereinigung sieht die Schweiz trotzdem nur am Rande betroffen. Sprecherin Rebecca Garcia.
Schon der Hinweis, dass auch andere Finanzplätze jetzt in dieser Geschichte genannt werden, ist doch aus unserer Sicht in der Schweiz positiv zu vermerken.
Sie bestreitet nicht, dass Schweizer Banken einen großen Anteil am internationalen Offshore-Geschäft haben.
Wir gehen aber davon aus, dass diese Banken die Gesetze der jeweiligen Länder beachten, in denen sie auch tätig sind.
Allerdings, die Gesetze in Steueroasen sind extrem schwach. Das macht Orte wie die Cayman-Inseln so beliebt. Offshore-Firmen wie Trusts sind nicht per se verboten, aber als Firmengeflechte können sie dazu benutzt werden, Geld vor den Steuerbehörden zu verstecken oder Geldflüsse zu verschleiern. Es gäbe einen großen Graubereich, sagt Finanzexperte Andreas Misbach von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Es ist tatsächlich so, dass man vermutlich auch legale Konstruktionen zur aggressiven Steuervermeidung machen kann. Einfach deswegen, weil es gewisse Lücken in den Gesetzen gibt, die man geschickt kombinieren und geschickt zusammensetzen kann.
Auch Monika Roth, Wirtschaftsrechtlerin an der Hochschule Luzern, mahnt vor allzu schnellen Urteilen. Trusts seien nicht illegal. Illegal sei allenfalls das Verhalten der Personen, die ihre Steuern nicht deklarierten.
Man kann das nicht generalisieren, sondern muss von Fall zu Fall beurteilen, was der Zweck des Trusts war.
Und dazu müssen erst die riesigen Datenmengen ausgewertet werden. Fall für Fall. Ein äußerst mühsames Unterfangen. Die geheimen Dateien gelangten zu ausgewählten Medien in der ganzen Welt, darunter auch zum Rechercheteam von Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche. Die eigentliche Sensation sei die Menge der Informationen, meint Teamchef Oliver Zielmann.
Sie müssen sich vorstellen, das ist der Umfang von 500.000 Bibeln, die da drin steht. Das kann kein Mensch lesen. Und das ist auch der Grund, warum das ICIJ so viele Journalisten in den einzelnen Ländern zu Rate gezogen hat.
Dem ICIJ, das ist eine Gruppe investigativer Journalisten in Washington, wurden die Informationen zugespielt. Weil die Fülle von Daten nicht allein zu bewältigen war, bildeten die Journalisten ein Netzwerk von 50 Medien in 42 Ländern. Seit über einem Jahr sind sie mit der Auswertung der Daten beschäftigt. Die Hoffnung ist, etwas Licht ins Dunkel der Steueroasen zu bringen. Oliver Zielmann.
Es gab bisher in der Geschichte kaum Informationen darüber, wer wie viel dort Gelder anlegt und warum. Und jetzt ist auf einen Schlag 260.000 Gigabyte Daten mit Mails, Passdokumenten, Kontounterlagen.
Auch wenn noch längst nicht alles ausgewertet ist, eines ist schon jetzt klar. Das Ausmaß der geheimen Geschäfte ist viel größer, als die meisten geahnt haben. Und auch wenn nicht alles illegal sein mag, was dokumentiert ist, selbst wenn Reiche via Steueroasen legal Steuermilliarden sparen, kommt das bei Normalverdienern verständlicherweise nicht gut an.
Trend.
Wir kennen die Bilder. Kolonnen von Autos mit Schweizer Nummernschild vor der Schweizer Grenze. Vollgepackt mit Fleisch, Kleidern, Shampoo, Windeln und anderem mehr. weil diese Produkte endet der Grenze eben billiger sind. Einkaufstouristen nennt man diese Leute, über die sich die Schweizer Ladeninhaber maßlos ärgern. Verständlich, denn das Geld, das die Einkaufstouristen im Ausland ausgeben, fehlt in den eigenen Kassen. Das Marktforschungsinstitut GfK hat nun ausgerechnet, wie viel Profit so den Schweizer Detailhändlern entgeht. Evelyn Kobler.
Laut war das Wehklagen der hiesigen Detailhändler. Der Franken sei zu stark. Er vergraule immer mehr Schweizerinnen und Schweizer. Die würden für den Großeinkauf immer öfter lieber kurz über die Grenze fahren, als zu Hause einzukaufen. Jetzt ist klar, dem Schweizer Detailhandel entgehen durch das gezielte Einkaufen im Ausland gut 5 Milliarden Franken. Berechnet hat das Thomas Hochreutener vom Forschungsinstitut GfK. Mit Blick auf Migros, Coop und die anderen Schweizer Ladenketten sagt er:
Punktuell tut sicher weh, es ist nicht jedem Markt gleich, aber es ist eine beträchtliche Zahl.
Es sind vor allem Lebensmittel, Hygieneprodukte, Haushaltwaren, Kleider oder auch ganze Möbelstücke, die mit Vorliebe im angrenzenden Ausland eingekauft werden. Die meisten fahren dazu nach Deutschland. Und es sind nicht wenige, wie der Detailhandelsexperte sagt.
Es sind doch 25%, also jeder vierte Schweizer geht jeden Monat mindestens einmal ins Ausland, um dort einzukaufen.
Besonders aktiv seien die Tessiner. Es gelte aber grundsätzlich die Regel, je näher die Leute ohnehin schon an der Grenze wohnten, desto öfter kauften sie im Ausland ein. Ein Grund für diesen Einkaufstourismus liegt auf der Hand, der Preisunterschied. Er hat sich mit der Aufwertung des Frankens in den letzten Jahren noch akzentuiert.
Es ist ein Grund, der Preis, aber es gibt auch verschiedene andere Gründe. Es gibt andere Produkte, es gibt andere Geschäfte, es sind längere Ladenöffnungszeiten, es sind also viele Gründe, die da mitspielen. Der Preis ist sicher ein ganz wesentliches Kriterium.
Ob Auslandeinkäufe allerdings in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich zugenommen haben, lasse sich nicht genau sagen, so Hochreutener. Schlicht, weil es bisher keine exakte Erhebung der Auslandausgaben gegeben habe. Das soll sich nun ändern. Das Forschungsinstitut GfK will die repräsentative Online-Umfrage, die jetzt erstmals publiziert worden ist, nun jährlich wiederholen. Ob die Auslandshopper bald wieder vermehrt in Schweizer Läden ihr Geld ausgeben, ist laut Hochreutener schwierig vorherzusagen. Sein Rat an die Schweizer Ladenketten ist aber klar.
Ja, die Detailisten werden sicher darauf achten müssen, dass sie die Preise sehr gut im Auge behalten, hauptsächlich auch die Umrechnungskurse. Es gibt heute noch Firmen, die mit 1:2 umrechnen. Das merkt der Konsument und das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man auch mit den Lieferanten redet und sagt, ja okay, welche Konditionen bekomme ich?
Detailhändler können demnach auch selber noch mehr tun, um die Kunden in ihre Ladengeschäfte zurückzulocken.
Evelyn Kobler. Die Meldung kam überraschend. Monika Ribar tritt auf Ende Mai als Chefin des Logistikriesen Panalpina zurück. Was sie zu diesem Schritt bewogen hat und was sie ihrem Nachfolger hinterlässt, das verrät sie gleich selber nach weiteren Wirtschaftsnachrichten der Woche im Überblick.
Trend Kurznachrichten
mit Klaus Bonanomi.
Im Gütertransitverkehr am Gotthard werden die Karten neu gemischt. Ab 2014 übernimmt SBB Cargo von der Konkurrentin BLS einen Großauftrag der Deutschen Bahn. BLS Cargo verliert 5/6 ihres Transportvolumens am Gotthard und muss 60 bis 80 Stellen abbauen. BLS-Direktor Bernard Guillemont begründet den Verlust des Auftrags mit dem scharfen Preiskampf.
Wir müssen uns auf rentable Verkehre konzentrieren. Für uns ist das auch strategisch wichtig, rentabel zu sein. Wenn Sie mal einen zu tiefen Preis haben, dann bleibt er am Markt, den kriegen Sie nie mehr weg.
Die SBB ihrerseits betont, sie können den neuen Auftrag profitabel ausführen, da sie damit ihre Kapazitäten und ihr Personal besser auslasten könne. Immer mehr chinesische Familien können sich eine Auslandsreise leisten. Laut der UNO-Organisation für Tourismus reisten letztes Jahr über 80 Millionen Chinesinnen und Chinesen ins Ausland und gaben dabei 102 Milliarden Dollar aus, eine Steigerung um 40%. Damit verdrängten die Chinesen die Deutschen und die Amerikaner vom ersten Platz der Rangliste. Es war mehrheitlich ein guter Winter für die Schweizer Bergbahnen. Bis Ende März stiegen ihre Umsätze um 4% gegenüber dem Vorjahr. Besser als üblich schnitten in diesem Jahr die tiefer gelegenen Skigebiete ab, weil es auch in tieferen Lagen lange Schnee hatte. Die japanische Notenbank lockert ihre expansive Geldpolitik noch weiter. Der neue Notenbankchef Kuroda will massiv japanische Anleihen kaufen. Das Ziel: aus der leichten Deflation, die Japans Wirtschaft lähmt, sollen 2% Inflation werden.
Trend, Thema.
Mehr als 2 Jahrzehnte lang war sie für den Basler Logistikkonzern Panalpina tätig, seit 2006 als Chefin. Nun tritt sie ab, Monika Ribar. Die 53-jährige Toggenburgerin ist eine der ersten Frauen, die es in der Schweizer Wirtschaft bis ganz nach oben gebracht haben. Sie wurde als einflussreiche Managerin gefeiert, als Vorzeigechefin. Monika Ribar hat das Unternehmen umgebaut und modernisiert. Aber die Gewinne sprudelten nicht wie erhofft. Panalpina war in teure Skandale verwickelt, die bis heute nachwirken. Zu schaffen macht Panalpina zudem die unsichere Lage der Weltwirtschaft. Die Chefin verlässt den Konzern in einer schwierigen Zeit. Der Abgang wirft Fragen auf. Philipp Meyer hat sie Monika Ribar gestellt.
Monika Ribar, als sie ihren Rücktritt diese Woche bekannt gegeben haben, ist der Aktienkurs gleich um über 14% gestiegen. Das ist nicht gerade ein schmeichelhaftes Zeugnis, das die Anleger Ihnen da ausgestellt haben.
Ja, das kann man interpretieren von verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite sicherlich hat es hier eine gewisse Bewegung gegeben, die eine Erneuerung sieht, und die verstehe ich auch, die kann ich absolut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite muss man halt auch immer sehen, wir haben so einen kleinen Free Float, dass wenn ein paar Aktien gekauft werden, der Aktienkurs sich sehr, sehr schnell bewegt.
Sie haben einen sehr großen Anteil an festen Aktionären, die Ihnen jahrelang die Treue halten, aber waren Sie von der Reaktion persönlich enttäuscht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe mich in den letzten paar Jahren sowieso daran gewöhnt, dass Aktienkurse sich bewegen, und ich nehme sowas auch nicht persönlich.
Aber offenbar hat der Markt Ihnen nicht mehr zugetraut, dass Sie die finanzielle Wende bei Panalpina nochmal schaffen.
Sicherlich hat es hier Fragezeichen gegeben, die ich auch verstehe. Gerade im 2012 hat sich unser Resultat nicht so entwickelt, wie wir das auch erwartet haben oder wie wir uns das gewünscht hätten. Wir hatten 2011 noch ein sehr gutes Ergebnis, wo sich alles eigentlich in die richtige Richtung bewegt hat. 2012 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr, und das haben die Anleger nicht gutiert.
Panalpina ist die letzten Jahre immer so entlang der Gewinn-Verlust-Schwelle gesurft. Einmal ging es drunter, einmal ging es ein bisschen drüber. Zuletzt ein Defizit von 70 Millionen. Warum hat es zum finanziellen Erfolg nie gereicht?
Ja, das große Thema war natürlich die externen Belastungen, die wir als Unternehmen zu tragen hatten. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben alleine durch diese Untersuchungen durch das US Department of Justice, das hat uns gesamthaft etwa 300 Millionen gekostet. Also wir haben innerhalb von 2 Jahren 100 Millionen Schweizer Franken nur an amerikanische Anwälte bezahlt. Das ist fast unmöglich, das einfach so wegzustecken.
Auf der anderen Seite haben Sie aber auch selbst gesagt, dass Panalpina in gewissen Bereichen die Hausaufgaben noch nicht gemacht habe. Beispielsweise im Bereich Luftfahrt, wo Sie traditionell sehr stark drauf setzen. Setzen Sie hier ganz einfach aufs falsche Pferd?
Nein, das sehe ich ganz und gar nicht so. Die Luftfracht war natürlich jetzt schwach. Wir haben in den letzten 2 Jahren einen Rückgang in der Luftfracht gesehen, nicht nur bei der Panalpina, sondern im Markt. Das ist ein schwieriges Umfeld. Wir machen 50% unseres Umsatzes in der Luftfracht und eben dann dazu noch in gewissen Bereichen, gewissen Industrien, die eben auch noch gelitten haben letztes Jahr. Es sind sehr viele Dinge zusammengekommen. Wenn wir darüber sprechen, unsere Hausaufgaben zu machen, dann meinen wir das eigentlich mehr auch auf der Kostenseite. Gerade was die Luftfracht anbelangt, haben wir unsere Produktivität gesteigert. Wir haben also im Januar mit etwa 400 Leuten weltweit weniger, haben wir 16% mehr Sendungen abgefertigt. Das Problem ist, dass sich strukturell in der Luftfracht Veränderungen im Moment ergeben. Das Gewicht wird kleiner und wir fakturieren nach Gewicht.
Ich höre Ihnen die Leidenschaft für die Branche immer noch an. Wieso gehen Sie jetzt?
Weil ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ja, ich finde diese Branche extrem spannend. Ich habe die 23 Jahre sehr gern in diesem Unternehmen und in dieser Branche gearbeitet. Das wird mir auch fehlen, aber ich habe meine Aufgabe wirklich darin gesehen, dieses Unternehmen in eine neue Ära zu bringen. diesen Kultur-, diesen Generationenwechsel durchzuführen, aber auch eben das Produktportfolio zu stärken. Aber es ist jetzt so der Moment gekommen, wo ich glaube, wo eben ein neuer Impuls von außen einfach nochmal mehr bringen kann, als ich den Eindruck habe, dass ich im Moment noch bringen kann.
Sie haben die Zeit, als Sie Chefin waren der Panalpina, mehrheitlich damit verbracht, das Unternehmen umzubauen. Sie haben die Korruptionsvorwürfe, die Kartellverfahren angesprochen. Wie viel Substanz hat das letztlich gekostet? Weil man denkt ja, als Chefin würden Sie eigentlich lieber das Unternehmen stark vorwärts bringen und nicht so viel aufräumen, neu strukturieren, umbauen.
Ja, das war sicherlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Man merkt es eigentlich erst nachher, wenn es vorbei ist. Weil wenn man voll drin steht, dann kämpft man. Und ich glaube, ich habe immer für dieses Unternehmen gekämpft, dass wir eben aus dieser Sache gut rauskommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das große Problem in so einer Situation ist, dass sie vollkommen fremdbestimmt sind. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Problem gehabt, mich mit Problemen auseinanderzusetzen, wenn ich sie lösen kann. Und das ist eigentlich das, was ich tun möchte. Nur das war eine Situation, wo sie sich auf den Kopf oder auf die Füße stellen können, sie können fast nichts tun. Sie sind irgendwo dieser Maschine ausgesetzt, diesen Anwälten ausgesetzt und das ist extrem frustrierend.
Nochmal zurück zu Ihnen als Person. Sie wurden von der Financial Times einmal als eine der 50 weltweit einflussreichsten Managerinnen gekürt. Wie fest hätten Sie sich gewünscht, zu den 50 weltweit wichtigsten Managern zu gehören? Geschlechtsneutral.
Also, ich wusste jetzt nicht genau, was Sie meinen. Also, ich bin immer etwas vorsichtig mit all diesen Rankings und wie die zustande kommen. Wir haben immer noch eine Situation, wo halt Frauen doch relativ selten sind. Und wenn wir in der Schweiz anfangen oder Europa und wenn Sie diese Liste dieser 50 Managerinnen anschauen, dann finden Sie relativ wenige der Damen aus Europa, viele aus Asien, aus Amerika. Und ich denke, das hängt dann auch immer mit der Unternehmensgröße zusammen. Also für mich ist das in dem Sinne eigentlich neutral, ob das jetzt eben alle Manager sind oder nur Frauen. Ich bin da eigentlich relativ offen.
War es denn schwierig, ständig quasi auch als Vorbild für andere Frauen hingestellt zu werden?
Ich habe kein Problem, Vorbild für andere Frauen zu sein. Also ich habe jetzt auch als Reaktionen auf diesen Rücktritt enorm viele E-Mails, auch sei es intern oder eben außerhalb des Unternehmens von Frauen bekommen, die eben sagen, dass ich für sie ein Vorbild bin. Das finde ich auch gut. Es hat jemand zu mir gesagt, du hast wahrscheinlich mit dem, was du getan hast, mehr für die Frau in der Wirtschaft gemacht als die ganze Quotendiskussion. Und damit habe ich kein Problem. Ich habe kein Problem damit, ein Vorbild für andere Frauen zu sein und zu sagen, es ist möglich. Jede von euch, wenn sie möchte, wenn sie fachlich die Qualifikation hat, dann ist es möglich, so eine Aufgabe zu machen.
Muss da in irgendeiner Form noch mehr geschehen? Was müssen möglicherweise die Frauen selbst, was muss die Gesellschaft machen, dass Teil Frauen in Jobs wie dem ihren eben doch noch größer wird?
Ich glaube, es ist ein Strauß von Themen, die hier sein müssen. Auf der einen Seite braucht es sicherlich in der Schweiz eine bessere Kinderbetreuung, weil wir haben keine Infrastruktur, wenn Sie in anderen europäischen Ländern schauen, wo es eine Infrastruktur gibt, dass es eben Frauen erleichtert, Beruf und Familie zusammenzubringen. Das ist sicherlich mal ein großes Thema. Ein zweites Thema ist, dass Frauen, die es geschafft haben, eben ihre Frustrationslevel ein bisschen hochschrauben müssen, weil es immer noch frustrierend ist manchmal, um eben zu zeigen, dass es geht und dass es einfach eine normale Sache sein kann, weil nur das wird dann am Ende des Tages dazu führen, dass es in der Gesellschaft anders angesehen wird. Und das letzte Thema für mich ist, ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich nicht für Quoten, aber man kann auch über Zielsetzungen sprechen und ich glaube, jedes Unternehmen setzt sich Ziele, sei das finanzielle Ziele, Ziele in anderen Bereichen und man kann sich auch das Ziel setzen, mehr Frauen in Führungspositionen zu haben. Das ist wie ein Budget, das kann man erreichen oder nicht, aber dann ist die Diskussion da. Wenn man das Thema schon von Anfang an einfach ausblendet, dann wird es sicher schwieriger.
Letzte Frage. Sie wollen nun vorerst keine operative Chefin mehr sein. Sie halten noch 3 Verwaltungsratsmandate. Wo geht's hin für Sie?
Also zuerst mal in den Süden. Nein, ich möchte mir wirklich jetzt im ersten Moment mal eine gewisse Auszeit gönnen. Ich falle nicht in ein Loch, was nach so einer Aufgabe immer eine große Gefahr ist, weil ich eben die 3 Verwaltungsratsmandate habe. Ich werde mir dort auch etwas mehr Zeit nehmen können, was ich sehr gerne tue. Und werde dann eben, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Angebote bekommen, ich werde hier mal mich umschauen, was an Möglichkeiten da ist und mich dann aber sicherlich erst in der zweiten Jahreshälfte entscheiden zu nächsten Schritten.
Sagt Monika Ribar, die noch Chefin des Logistikriesen Panalpina, die Ende Mai zurücktritt. Eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Schweizer Großkonzerns. Philipp Meyer hat sich für das Wirtschaftsmagazin Trend mit ihr getroffen. Und das war's für heute. Uns gibt's in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet. srf.ch/trend.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.